und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Möge die Macht mit dir sein, Herr Professor.
Lebe lang und in Frieden, Herr Doktor.
Also ihr seht, Leute, wir sind heute extrem mutig. Ja, wir haben hier eine Star Wars und eine Star Trek Tasse am Start. Angekündigt war die Folge zu Quellcode, aber wir hätten fast einen Feiertag vergessen.
Ganz wichtig, natürlich. May the 4th be with you. Wie es im anglophonen Bereich heißt. Da hört man schon raus, das ist natürlich das Wortspiel, was May the Force be with you anspielen soll. Mai der 4. oder 4. Mai einfach. Was wir ja so unter uns Nerds einfach mal als unseren semi-heiligen Feiertag bestimmt haben.
Genau, also es ist so, Baden-Württemberg ist the Nerdland. Da haben wir inzwischen eine schöne Kampagne vom Wissenschaftsministerium und ich stehe dazu. Ihr wisst, ich bin religiös, habe christliche Feiertage mit der Familie, muslimische Feiertage, natürlich die staatlichen Feiertage und es gibt zwei Termine, die ich tatsächlich jedes Jahr begehe. Das eine ist der Darwin Day am 12. Februar und der andere ist der Star Wars Day. Am 4. Mai. Die sind mir sehr, sehr wichtig. Wie ist es bei dir?
Ähnlich, ehrlich gesagt. Also vom Darwin Day, muss ich ganz ehrlich zugeben, wusste ich bisher gar nichts. Interessant, da muss ich mich mal schlau machen. Doppelt interessant für jemanden als Christdemokrat, der ja christlicher Christ ist. Wo man ja auch immer dieses Klischee natürlich vermutet, ja, alle Christen oder genauso Muslime dann eigentlich auch, glauben nicht an die Evolution und so weiter. Und Darwin ist wahrscheinlich der Antichrist oder sowas. Darüber hinaus natürlich, ja, ich bin ja im Grunde riesiger Star Trek-Fan. Ich meine, die Tasse suggeriert das ja irgendwo schon. Aber es ist nicht so, dass es ja ein feindliches Lager gibt. Deswegen, ich sag mal, nehme ich Star Wars Day so ein bisschen wie Weihnachten soweit mit. Ja, ich fühle, das ist nicht so 100% mein Feiertag, zumal das meist ein Arbeitstag ist. Aber es ist etwas, wo ich wieder so ein Stück mich wieder in die Nerdkultur versetzt zurückfühle. Also da mache ich das schon durchaus mit. Ja, und da laufen ja auch gerne mal ein paar Specials so online mindestens mal. Und da werden neue Videos dazu gedreht. Reddit ist voll mit Krempel. Also für die Nerds, die da auch unterwegs sind, die Tastatur-Warriors und so weiter, ist schon eine coole Sache.
Ja, und bei mir ist es so, also tatsächlich, du weißt, ich bin nicht religiös aufgewachsen und für mich war klar, dass die Naturwissenschaften uns echte Wahrheit bringen, also Biologie, Chemie, Physik und so weiter. Das heißt, die Angst vor Darwin hatte ich nie und ich habe dann auch tatsächlich später eine Biografie über ihn geschrieben, Evolution und Gottesfrage bei Herder. Und Darwin hat nur ein einziges Studium absolviert, nämlich Theologie. Er war Theologe, ja. Anglikanischer Theologe, ja. 10. Bester seines Jahrgangs. Also ich habe auch als Christ überhaupt gar kein Problem mit ihm. Im Gegenteil, wenn man sich anschaut, wie er sich geäußert hat, in welchen Phasen seines Lebens, ein unglaublich interessanter Mensch, auch mit einer tiefreligiösen Partnerin, Ehefrau, die sich auch zärtliche Briefe geschrieben haben. Also Leute, kein Grund, Angst zu haben vor Darwin, im Gegenteil. Wenn man dann auch noch Menschen wie Antoinette Brown Blackwell dazu nimmt, war das 19. Jahrhundert ganz interessant. Aber Star Wars Day ist für mich tatsächlich bedeutend, obwohl ich dir zustimme. Ich mag auch Star Trek. Ich habe drüber geschrieben, den Vulkaniergruß von Spock. Der hat jüdische Wurzeln.
Schwa.
Ja, genau. Also da ist quasi auch, ich habe über Perry Rhodan, den habe ich als Jugendlicher gelesen, auch ein E-Booklet geschrieben zum Weltalphabetisierungstag. Ich liebe The Foundation von Asimov, die Filme momentan, besser sogar noch als die Romane. Mm. Aber Star Trek hat in meinem Leben schon nochmal eine besondere Bedeutung. Aber bevor ich jetzt da zu viel erzähle, will ich einfach hören, du hast gesagt, bei dir schöne Erinnerungen. Ja. Das heißt, du warst auch als Jugendlicher durchaus für diese Nerdkulturen offen.
Total. Also es passt ja nicht zwangsläufig immer so zu dem Bild, ja, wenn man so in Neukölln-Kreuzberg aufgewachsen ist, mit jemandem, der wie ich aussieht und den Hintergrund hat, assoziiert man das nicht direkt gleich mit Nerdkultur. Es mag ein schreckliches Klischee sein, aber an der Stelle habe ich dem definitiv widersprochen. Ich war ja jemand, der natürlich einerseits auch so draußen auf der Straße mal mit seinen Boys in der Hood war. Allein das klingt schon jetzt sehr kitschig. Aber ich hatte auch ein gewissermaßen Doppelleben. Ich war häufig auch in der AGB, das ist die Amerika-Gedenkbibliothek bei uns in Berlin. die auch so eine coole Jugendbibliothek hatte in der Ecke. Und das war so mein Mini-Paradies. Das hat mir mein Vater damals das erste Mal gezeigt. Und da hat sich für mich so eine kleine Welt geöffnet. Denn da waren überall diese Bücher und diese Comics. Und dann war dieses Ding mit Star Trek und Star Wars. Und ich dachte, cool, das kenne ich doch irgendwie aus dem Fernsehen. Habe ich ja gesehen, irgendwie so ein halbglatziger Typ, ja. Jean-Luc Picard, wie wir das später herausgefunden haben dann. Der irgendwie so böse guckt, aber ständig Befehle gibt und gegen irgendwelche komisch aussehenden Wesen kämpft und Diplomatie und so weiter. Und dann bin ich da immer weiter drin versunken und dachte mir, das ist ja genial, das ist cool. Da mache ich jetzt öfter, da war ich häufiger dann am Wochenende gewesen, manchmal dann auch unter der Woche. Nie wirklich mit meinen Jungs. Ich will nicht sagen, die sind nicht wirklich bücheraffin gewesen in der Zeit. Aus den allermeisten ist auch echt wunderbar was geworden bis heute hin. Aber es war eine andere Welt. Das war eine Welt für mich. Das war so meine nerdige Welt. Und da gab es ja, muss man auch verstehen, ja noch gar kein Internet in irgendeiner Form, dass man jetzt sagt, also zumindest für den kommerziellen Bereich, dass man sich irgendwie mit anderen verbinden konnte oder sowas. Das heißt, das war für mich so diese kleine Welt. Und da war Star Trek so meine kleine Ecke, in die ich immer so ab und zu mal fliehen konnte.
Finde ich absolut nachvollziehbar. Also bei mir war es so, dass ich diese Begeisterung für Mythen einfach hatte. Also deswegen ja dann auch Religionswissenschaftler geworden bin. Aber mich hat zum Beispiel auch die Ilias die Troja-Sage sehr geflasht, bevor es die ganzen Filme dazu gab. Das war damals ja praktisch nur in Buchform und ich habe total gerne alte Mythen und Märchen gelesen. Ich war halt ein klassischer Kartoffelbücherwurm, also quasi genau das andere Extrem und habe das einfach aufgesogen. Ja, Arbeiterkind mit der Freude dran zu lernen, zum Beispiel die Perry Roden Hefte, die hatte ich von einem Onkel geerbt, da hatte ich dann auf einen Schlag mehrere hundert und habe die einfach durchgelesen. Es gab aber niemand anderen, also ich war da sozusagen isoliert, da gab es keine Fanbase oder so etwas. Und das war bei Star Trek schon so, dass es da auch andere gab. Das war dann so der Beginn davon, später dann auch Fantasy-Rollenspiel und so weiter, sich auch zu trauen, in Milieus reinzugehen. Und ich würde so weit gehen, dass ich sage, das, was die Ilias quasi war in der Antike, das haben wir im 20. Jahrhundert mit Star Wars. Das ist der Mythos Demokratie gegen Faschismus, Republik gegen Faschismus, und auch über die Gefährdung der Republik, ja, die irgendwie nie gewinnt, sondern die ständig angegriffen wird. Und aber auch das Imperium baut immer den gleichen Todesstern und so. Man sagt dazu Kunstmythos, wenn das quasi erstellt worden ist. Aber in einer gewissen Hinsicht war natürlich die Ilias zu ihrer Zeit auch ein Kunstmythos. Also man geht davon aus, dass es verschiedene Varianten gab, die auch vorgetragen wurde. Jeder Barde, jeder Vortragende hatte möglicherweise auch eigene Varianten, die man auch immer ausprobiert hatte. Und dann durch die Verschriftung entsteht dann eine kanonische Form, also eine einheitliche Form. Und bei Star Wars haben wir es halt so, dass immer wieder was ausprobiert wird. Es gibt auch einen sogenannten Kanon, also die offiziell anerkannten Varianten. Es entstehen aber auch ständig neue Deutungen und neue Vorschläge. Und manche werden dann in den Kanon übernommen und manche auch nicht. Und jetzt durch das Internet muss ich wirklich sagen, ich bin begeistert, wie viele Leute sich mit der Star Wars Mythologie auseinandersetzen, teilweise tolle Videos produzieren, weil ich das sozusagen sehe, die Menschen üben ja damit den Umgang mit Mythen und die Frage, was ist gut, was ist böse, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Und ich kann verstehen, dass manche da jetzt nicht mehr die klassischen Religionen dafür heranziehen wollen, sondern eben tatsächlich, also anstatt quasi zu sagen, Ali und Jesus, geht's dann halt drum um Yoda und Spock, oder wen ich ganz toll finde, ist Ogway aus Kung Fu Panda, aber ja, den kennt, glaube ich, den kennen wahrscheinlich wenige. Aber ja, also ich finde das sogar sinnvoll. Menschen üben damit, und du hast es sicher auch gemacht, sie üben damit eintauchen in gedankliche Welten, die nicht ihre eigenen sind.
Ja, die Gedankenspiele am Ende, die man ja irgendwo hat, ja, was ist möglich oder was wäre, wenn Szenarien, auch mitunter ein Grund, warum ich so sehr an konterfaktischer Geschichte interessiert bin, wenn du eine kleine Stellschraube irgendwo geändert hättest, was wäre dann passiert in der Weltgeschichte? Und gerade diese Mythen, ja, ich meine, die altgriechischen Götter, so die römischen Götter, das ist ja das Marvel ihrer Zeit gewesen. Die haben ja auch Geschichten über die erzählt, von irgendwelchen Prüfungen und Herausforderungen und wie sie sich gegen das Böse durchgesetzt haben. Ja, der Polytheismus bietet sich natürlich traumhaft für sowas an, weil das natürlich mehr als Blasphemie wäre im monotheistischen Glauben, wo man dann über seinen eigenen Gott irgendwelche Geschichten dann erzählt, ja. Aber genau das ermöglicht uns das ja. Wir haben ja, wenn wir so drüber nachdenken eigentlich, ich nehme mal wieder Star Trek als Beispiel, so als Gegenpol, eigentlich ja ziemlich rassistische und klischeehafte Darstellungen. Wir haben ja die zum Beispiel Ferengi, das sind so diese Goblins, die total geldgierig sind und alles für Geld tun. Wir haben die Klingonen, das sind die Barbaren im Grunde, die dir gleich aufs Maul hauen, wenn irgendwas nicht gefällt, aber gleichzeitig haben sie ein bisschen Ehre. Dann haben wir die Vulkanier, das sind natürlich die logischen Wesen, die in jeder Hinsicht intelligenter und überlegener sind. Wir haben noch viele weitere Rassen, wie es ja dann dort heißt, oder Spezies eigentlich. Und die besten sind natürlich die Menschen, weil die alles sein können und gleichzeitig nichts. Was wiederum aber ganz interessant und passend ist, weil das ja häufig aus menschlicher Perspektive alles erzählt wird. Wir erleben ja die Abenteuer. Uns kann man nicht diese Maske drüber stülpen. Du bist jetzt ein geldgieriger Raffzahn oder du bist jetzt ein prügelnder Wahnsinniger oder du bist jetzt ein logisch denkendes. Nee, als Mensch sind wir halt viel zu vielschichtig. Das heißt, wir nutzen eigentlich diesen, nennen wir es ruhig mal Rassismus dann, eigentlich um diese Geschichten erzählen zu können oder Geschichten von Wandlungen, ja. Bei Star Wars ist ja der Fokus, glaube ich, ein bisschen ein anderer, oder?
Ich würde tatsächlich sagen, da haben wir die gleiche Entwicklung. Mhm. Ich habe einige Artikel ja auch geschrieben in dem Bereich. Ein Online-Artikel ist Mitarbeit am Mythos. Und da gehe ich genau auf das Thema ein. Also das hast du ja zum Beispiel auch in der klassischen Fantasy, wenn du denkst bei Tolkien, Orks ja, sind also und Elben, also du kannst am Aussehen erkennen, ob jemand gut oder böse ist, ja, und dann später bei Dungeons and Dragons wird's noch krasser, die Drow, ja, die haben schwarze Haut,
die Dunkelelfen,
ja, leben unter der Erde, brechen da raus, töten, da herrschen die Frauen, die sind also das eine erotisch sexistisch, rassistisch aufgeladene Erzählung. Aber ich glaube eben, dass Fantasy, Space Opera, wozu Star Wars gehört, und Science Fiction in unterschiedlicher Weise eben nicht nur eine Wiedergabe von Mythen sind, sondern auch eine Mitarbeit. Das heißt, die Leute, genauso wie du es gerade getan hast, die denken drüber nach und es entwickelt sich weiter. Also Star Trek war dann halt auch das erste Mal, wo im Fernsehen Kirk und Uhura, ein weißer Mann und eine schwarze Frau, sich geküsst haben. Ja, war ein Skandal, obwohl das unter Zwang geschah. Also quasi, das hat man noch versucht abzuschwächen.
Kirk wollte das übrigens unbedingt, ja, auch auf gegen Empfehlung anderer am Set und so weiter. Aber der stand unheimlich auf Nyota Uhura.
Genau.
Michael Nichols.
Weißt du, und zum Beispiel Star Trek war auch sehr humanistisch, eigentlich nicht religiös angelegt von Gene Roddenberry. Und dann ist aber der Darsteller von Spock, ist jüdisch und er bekommt gesagt, was du am Anfang gesagt hast, hier, mach doch mal, lebe lang und sei glücklich, live long and prosper, oder gedeihe, und mach doch was dazu. Und dann hat der Schauspieler zurückgegriffen auf ein jüdisches Ritual, das er kannte. Und dadurch ist auch ein bisschen Religion eingeflossen in Star Trek.
Das Symbol hier, ne? Das Schwa.
Genau, so ist es. Hatte. Genau. Also gibt auch dazu einen Blogpost, wer sich das anschauen will. Und ich finde es eine ganz tolle Geschichte. Auch der Schauspieler, der selber quasi dann Schwierigkeiten hatte, nach Deutschland zu gehen, nach der NS-Zeit. Und sein Rabbiner sagt ihm, geh und triff die Fans. Und er kommt, ich glaube, in Bonn war das, auf die Bühne vor Tausenden von jubelnden Fans. Mhm. Eine Convention. Und er meint, er hat ihnen einfach nur gesagt, you are so human. Also was halt Spock immer sagt, aber wenn man die Geschichte dahinter kennt, dass quasi ein jüdischer Mensch dann erkannt, aus den USA, aus Europa geflohen, die Familie, und er kommt nach Deutschland und er sieht seine Fans und entdeckt, you are so human, dann ist das mehr als nur, dann ist da eine Verbindung entstanden, die auch was bedeutet. Ja, der Rabbiner hatte, ja, für ihn selber, der Rabbiner, der ihm gesagt hat, geh dahin, wollte offensichtlich, dass er dieses Trauma nicht den Rest seines Lebens mit sich trägt und sagt, sei Spock, ja, geh nach Deutschland und sei Spock, wie cool ist das eigentlich? Ja, oder bei Star Wars zum Beispiel, die Prinzessin Leia, die erste Frau, die geflogen ist, die schießen konnte, sie durfte noch nicht Jedi-Ritterin werden, ja, das also später kommt das erst in Star Wars, dass sich das dann weiterentwickelt. Aber das war schon eine, ich weiß das noch als Jugendlicher, dass das sozusagen schon was geändert hat, dass eine Frau quasi genauso Laserpistolen bedienen konnte, genauso tapfer war, dass sie dann sogar den Han Solo, was mein Lieblingscharakter war, dann rettet, weil sie ihn liebt. Das war nichts mehr von Prinzessin, die nur gerettet wird, sondern das war eine Prinzessin, die auch rettet.
Wir haben doch endlich mal mit dem Prinzessinnenbegriff dort, glaube ich, etwas aufgeräumt. Wenn wir mal zurückdenken, seines Videospiele, seines Filme, Trickfilmserien, wie auch immer, wenn irgendwie eine Frau regiert hat in irgendeiner Serie, in irgendeinem Kinofilm, war sie immer eine Prinzessin gewesen, weil der Vater, der König, meist irgendwo verschollen war oder auf irgendeiner weit entfernten Reise. Aber effektiv, den ganzen Film über, die ganze Serie über, war das eigentlich immer die Prinzessin, die regiert hat. Meinetwegen auch Prinzessin Leia und so weiter, die ja dann Senatorin Organa und so weiter, ne, hat man ein bisschen dann mit auch später mit abschwächen können. Das heißt, wir haben eigentlich diesen Serien auch ganz viel davon zu verdanken. Sei es die Technologie, ne, ich sage ja immer, Star Trek ist ja mehr so Science Fiction, wo es um Technologie auch geht, mit den Handys, ne, Kirk mit seinem Club-Handy, später mit den Kommunikatoren, kann man ja auf Bluetooth gleichsetzen, aber auch gesellschaftlich. Star Trek schon war ja auch recht viel bekannt, auch schon so Themen wie Homosexualität auch zu thematisieren, wenn auch sehr, sehr grob am Anfang und ein bisschen verdeckt. Auf der anderen Seite, Star Wars war ja auch eigentlich immer gut darin, gerade so die Geschichte aufzuarbeiten, ne, du... Vielleicht erzählst du uns gleich nachher auch noch mal was dazu, zu den Sturmtrupplern. Aber die Idee hinter denen war ja eigentlich gewesen, so den deutschen Soldaten eigentlich zu symbolisieren und darzustellen. Wer The First Order kennt aus den neueren Star Wars Filmen, der sieht auch absolut die Symbolik. Ja, ich werde jetzt die typischen Bewegungen nicht nachmachen, aber das war mehr als eindeutig, oder?
Absolut, ja. Und also auch wenn man das nachliest und so weiter und auch Interviews mit denen erstellen sieht, das war denen auch bewusst, ja. Und es gibt dann auch teilweise auch mal fiese Anspielungen, wenn einer von der Handelsföderation, der Newt Gunray, mit einem republikanischen Politik verknüpft wird, aber ganz überwiegend das Imperium ist der Faschismus, ist der deutsche Nationalsozialismus, die ersten Sturmtruppler sind alle weiß, erst später, ja, auch die Offiziere sehen ganz nach Deutschen aus und erst später dann in den späteren Teilen, die deswegen auch natürlich von manchen wieder abgelehnt werden, aber da hast du dann eben auch weibliche Jedi-Kämpferinnen und du hast auch zum Beispiel schwarze Sturmtruppler, was ursprünglich noch gar nicht dabei war. Genauso wie gesagt, Roe, wenn das heute so geblieben wäre, wie es am Anfang angelegt wäre, die Dunkelelfen, würde ich sagen, sexistisch, rassistisch hat sich nicht weiterentwickelt. Aber du hast dann eben Drister Urden zum Beispiel als eine männliche Figur, eine Romanreihe, die unglaublich erfolgreich war, wo ein männlicher Joe quasi ausbricht aus den Rollen und aber auch um Anerkennung kämpft und du dann plötzlich die Erfahrung machst, wie das, du fühlst dann mit, wie das ist, wenn er dann ja eigentlich zu den Guten gehört, wegen seiner Hautfarbe angegriffen oder abgelehnt wird. Und das ist, was ich sozusagen Fantasy, was ich Space Opera und Science Fiction in unterschiedlicher Weise zugute halte. Ich habe jetzt eine Festrede gehalten an der Uni Stuttgart am Institut für Sozialwissenschaft und die haben ein Forschungsprojekt, wo sie Menschen darüber erzählen lassen, wie sie sich Demokratie auf der Erde vorstellen und auf dem Mars. Finde ich wahnsinnig interessant, weil natürlich die Leute, wenn sie quasi die Einladung haben zur Science Fiction, wie stellst du dir eine Demokratie auf dem Mars vor? Es kommen ganz neue Sprachbilder, Überlegungen raus. Und dann kann man auch erforschen, wie ist das mit ihren Einstellungen? Ist jemand, der progressiv, konservativ, vielleicht sogar extrem wählt, gibt es dann tatsächliche Unterschiede, wie sich die Person auch eine Demokratie auf dem Mars vorstellt? Oder ist es dann doch, sind es doch die gleichen Bilder? Das finde ich wahnsinnig interessant. Also wir schaffen uns durch unsere Fantasie Räume, in denen wir Themen durchspielen können. Und das meine ich mit Arbeit am Mythos ist von Blumenberg, eins seiner Hauptwerke. Mit Arbeit am Mythos finde ich aber noch etwas besser. Das, was du und ich machen, was jetzt vielleicht auch manche Zuhörerinnen und Zuhörer machen und so, alleine schon drüber zu diskutieren, was gefällt mir nicht und wie ist es, warum sind alle Drachen gierig auf Gold oder warum machen Star Wars Raumschiffe eigentlich Lärm im Vakuum? Ja, all diese Dinge bringen uns weiter, weil wir dann nicht nur passiv empfangen, sondern mitarbeiten und die Mythologie weiterentwickeln.
Dieses berühmte Suspension of Disbelief, wo wir natürlich alle wissen, dass das soweit mit unserem aktuellen Stand komplett unrealistisch alles ist. Aber auch gegen diese Gesetze der Physik. Star Wars ist sicher nicht die einzige Serie oder Film, bei der es Lärm im Weltall gibt. Abgesehen davon, man könnte sogar erweitern und sagen, kein Orchester spielt die ganze Zeit, ne? Wenn so diese Space Battles alle stattfinden. Aber man hört kein Bidong oder Piu oder sonst irgendwas, wenn die sich da gegenseitig abschießen dort. Aber das interessiert uns als Zuschauer nicht, weil es extrem langweilig wäre, wenn wir wirklich nur total stumme Ballereien sehen würden. Wenn eine Explosion da ist, dann wollen wir eine Explosion sehen. Und dann kaufen wir die natürlich auch. Wenn es nicht realistisch ist, was soll's? Es geht ja um die Geschichte dahinter. In sich geschlossen ist das ja eine erklärbare Welt, ne? Eine verständliche. Und die Idee mit zum Beispiel, das finde ich großartig, also dass man das auch ein bisschen institutionalisiert im Rahmen dann eines Uni-Forschungsprojekts dann sagt, wie wäre es eigentlich, die Nummer auf dem Mars zu machen? Weil da habe ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, wie das wäre und habe sofort so einen Vergleich gezogen eigentlich mit der Entdeckung der neuen Welt. Weil wir auf einmal, ich meine, für die Verhältnisse damals, dass man dann Amerika angefangen hat zu besiedeln, ich glaube spätes 15. Jahrhundert etwa, da war man ja komplett abgeschnitten vom Rest der Welt. Und es war sicherlich keine Demokratisierung vorgesehen. Das sollte ja einfach eine Kolonie werden, wie alle anderen auch. Aber es ist ganz anders gekommen. Sicherlich nicht aufgrund von Schwäche. Das britische Empire war stark wie eh und je auch zu der Zeit. Wobei es auch nicht nur die Briten waren. Spanier ein bisschen geschwächelt. Und einfach nur, weil die nicht so erreichbar waren. Es hat Monate, wenn nicht sogar dann teilweise auch Jahre gedauert, je nachdem, wie man unterwegs war, um irgendwelche Kommunikation hin und her zu schicken, sodass die drüben natürlich ihr Ding machen konnten und auch ihr Ding gemacht haben. Umso spannender wäre es jetzt, wenn wir mal die Idee übertragen auf die ganze Mars-Nummer da drüben, ja, ob entsprechend auch so eine Demokratie entstehen würde, wie wir sie vielleicht nach einem Mutterstaatsvorbild dann haben, oder ob irgendwas Neues entsteht, so eine Art Räterepublik oder was auch immer, ja. Finde ich mega spannend.
Genau, also wir haben auch drüber gesprochen. Ich hatte ein Vorgespräch vor meiner Festrede und ich muss schon sagen, ich bin sehr begeistert und will auch den Dialog da fortsetzen, weil wenn die dann wirklich auch empirische Ergebnisse haben, ich will wirklich wissen, ist es so, dass wir aus den politischen Einstellungen hier, ich würde vermuten ja, auch Tendenzen haben zu fantastischen Vorstellungen, wie Demokratie sein sollte. Und das kannst du jetzt natürlich auf der Erde vielleicht sozusagen auch gedanklich schwieriger denken. Aber wenn es so, jetzt stellen Sie sich vor, wir sind auf dem Mars. Wie stellen Sie sich das vor? Ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt. Und ich mache deswegen auch den Unterschied. Also du hast die Fantasy, das ist quasi, früher sagt er mal auch Gothic, also das ist quasi in einem fantastischen Mittelalter mit relativ klaren Rollen, also die sich dann aber auch zunehmend auflösen. Also in der Anfang von der Fantasy im 20. Jahrhundert sind, wie gesagt, du kannst am Aussehen sehen, Elben sehen gut aus und sind gut und Orks sind böse und sind hässlich. Später hast du zum Beispiel auch Figuren wie Halborks es wird immer komplexer und dann auch die ersten Orks, die dann auch selber Helden sind oder World of Warcraft, wo es dann sogar Bündnisse gibt zwischen Ork-Völkern und zum Beispiel Menschenvölkern und so weiter. Das heißt, da ist eine enorme Dynamik drin, aber trotzdem ist Fantasy sozusagen noch sehr stark in der Arbeit mit Stereotypen. Science Fiction dagegen, das ist ja genau die Frage, Star Trek zum Beispiel, wie realistisch muss es sein? Also ganz, ganz streng oder erlaubt man Beamen und so weiter oder inwiefern sind dann die Kommunikatoren schon Vorbilder fürs Handy? Also das ist ja nochmal ganz spannend und Space Opera, das gilt quasi als das Genre, das Fantasy und Science Fiction verbindet. Ja? Und deswegen ist es so, dass dann bei Star Wars dann die tragen dann halt Laserschwerter, ja, und die Raumschiffe, die vor allem die Bösen, die klingen wie deutsche Stukas, wie Sturzkampfbomber.
Stimmt, ja, hast ja recht, ne?
Also es werden quasi Science-Fiction-Elemente und Fantasy-Elemente miteinander vermischt. Und gerade die ironische Distanz dazu, dass sich auch jeder drüber lustig machen kann und da drüber steht, erlaubt es dann auch ein bisschen mutiger zu sein. Also die Leute haben da sozusagen dann auch mehr zugelassen, weil es für allen klar war, das ist nicht ernst zu nehmen. Das taucht gewissermaßen drunter durch. Und inzwischen hast du aber wirklich Leute, die da, also das Buch The Sith zum Beispiel, ist eine wunderbare Ausdeutung des Dualismus auf Seite der Bösen, wo ich sage, das kann mit jedem Philosophiebuch, durchschnittlichen Philosophiebuch, absolut mithalten.
Und macht sicherlich auch Zugänger für eine ganze Leserschaft am Ende, weil wenn wir jetzt so dem Otto Normalo-Menschen einfach wie mich und dich jetzt hier vorlegen, guck mal, hier ist ein Buch zur Philosophie. Okay, bestimmt spannend, interessant. Ich lege es mal auf den demnächst Stapel oder sowas. Aber ich glaube, wenn wir sowas würzen im Grunde mit einer vielleicht ein bisschen mit dem außergewöhnlicheren Bezugspunkt, ja, sowas wie Fantasy, Science Fiction, dann macht es doch allemal interessanter und spannender. Wenn ich also mich etwas loslöse von der Theorie und diese vielleicht viel eher kombiniere mit einer fiktionalen Realität, dann zum Beispiel. Ne? Du nimmst ja auch Dune.
Etwa. Ja, ist, großartiges Beispiel, ja.
Ist ja im Grunde auch so eine Art Space Opera, halt meinetwegen auf dem Planeten, aber je nachdem, welche Serie oder Film man guckt, artet das natürlich auch aus. Aber das ist doch ein ähnliches Ding. Das ist doch sowas dann wie Sozialexperimente zum einen. Du hast auch Feudalsysteme da drin und du hast auch Laser und du hast auch riesige Sandwürmer und den Kram. Das heißt, du hast hier einen ganz anderen, aber immer noch geschützten Rahmen, um deine zum Beispiel Gedankenexperimente durchzuspielen, die du vielleicht in der Realität so nicht hättest, weil du ja irgendwo auch immer Gefahr läufst, vielleicht Leuten etwas vom Kopf zu stoßen, auch wenn es gar nicht deine Absicht ist. Aber wir interpretieren ja gerade viel bei so meinetwegen politischen Aussagen oder politisch angehauchten Themen sehr, sehr viel rein und dann kränkt es vielleicht jemanden. Naja, lass uns doch auf einer abstrakten Ebene reden. Dune oder eben auch mit unseren Rollenspielen, die wir gelegentlich haben, ne? Sei es D&D oder Shadowrun oder sowas. Wir erstellen irgendwelche fiktionalen Rahmen, um dann über reale Gegebenheiten, Politik, Gesellschaftskritik meinetwegen sprechen zu können.
Exakt. Und das ist eben, dass wir gehen alle in immer stärker medialisierte Welten. Wir verbringen alle immer mehr Zeit mit Medien, ja, ob das jetzt klassische Medien sind oder neue. Und jetzt, wir hatten ja die letzten beiden Folgen über KI gesprochen. Das heißt, in meiner Wahrnehmung ist es sozusagen eine notwendige Übung, dass wir auch schon Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten anbieten zu trainieren. Realität und Fiktion zu unterscheiden. Das ist übrigens eine These von Tolkien, J.R.R. Tolkien. Der Mann war Professor für Philologie, der hat sich auch wirklich was dabei gedacht. Und in seiner großen Rede on Fairy Tales, da sagt er eben, Leute, Märchen sind nicht nur für Kinder, sondern mit Märchen lernen wir zu unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Wenn wir das nie üben, ja, da kann uns später jeder alles erzählen. Also in einer gewissen Hinsicht würde ich quasi sagen, um gegen Populismus, gegen Verschwörungsmythen, das ist ja quasi mein Arbeitsbereich, fit zu werden, brauchen wir einfach eine Vielzahl an Übungsmöglichkeiten. Und da ist es auch okay, wenn die einen auf UFO stehen und die anderen auf Einhörner. Ja, das ist sozusagen, also mir geht es nicht darum zu sagen, wir brauchen dann einen neuen Kanon und das muss für alle das Gleiche sein, sondern ich freue mich, wenn auch meine eigenen Kinder, aber auch Erwachsene, Freundinnen, Freunde, wir beide gerade, an solchen Themen einfach arbeiten können, weil es immer, immer notwendiger wird. Du und ich, wir werden nicht das Problem haben und unsere Kinder, dass wir vom Säbelzahntiger angegriffen werden. Oder wenn eine Pandemie kommt, dann sitzen wir eh alle in der gleichen Patsche. Aber mit was sie auf jeden Fall zu tun haben werden, sind mit Leuten, die versuchen, sie abzuzocken, Leute, die versuchen, sie zu täuschen, Leute, die versuchen, ihnen eine alternative Realität anzubieten. Und wenn sie da geübt haben und das sozusagen durchdacht haben und drüber nachgedacht haben, was ist gut, was ist böse, was ist Wahrheit, was ist Lüge, dann darf das auch spielerisch sein und Spaß gemacht haben, aber das wird sie schützen.
Ich habe ja mit meinen Kids schon sehr, sehr früh angefangen, eigentlich immer zum Schlafen gehen was vorzulesen. Das mache ich bis heute. Ich bin gespannt, wann der Moment kommt. Ja, meine große Sari, die ist ja jetzt 10 mittlerweile, also steht auch so langsam in den Startlöchern zum Teenagertum. Wann die dann irgendwann sagen, ne, du Papa, das reicht, ist mir jetzt nicht mehr cool genug. Auch ein bisschen Klischee. Aber bis der Tag kommt, werde ich das immer noch machen, jeden Abend, weil wir damit ja auch gemeinsam zum einen natürlich Zeit verbringen. Das ist heutzutage unglaublich viel wert. Also wirklich preislos. Priceless, wie der Engländer sagen würde. Und gleichzeitig haben wir so die Chance, diese Szenarien durchzuspielen. Sie ist ein riesiger Harry Potter Fan. Anders als ihre Freundinnen und Freunde hat sie damit auch die Bücher gelesen. Wir sind gerade beim letzten Buch. Wir sind da ungefähr auch bei der Hälfte angekommen. Das heißt, bald ist es wirklich vorbei. Bald ist es vorbei mit dem Mythos Harry Potter. Und wir lesen das schon im Grunde seit, weiß ich nicht, 6, 7 oder sowas ist. Also sehr, sehr früh. Und wir unterhalten uns häufig zwischendurch dann auch. Ihr fällt irgendwas auf. Sie fragt irgendwas nach. Es vergehen kaum 2 Seiten, wo sie mich nach einem Wort fragt. Was bedeutet das und das eigentlich? Oder wie war das mit dem? Oh, das ist aber gemein. Der hätte dies und das machen können. Sie hat auch die Filme erst immer dann gesehen. Das war mir schon ein bisschen wichtig, wenn wir das eine Buch dann fertig hatten. Und dann kam von ihr, ja, beim Buch ist doch genau das und das passiert. So, und hier stellen die das aber anders dar. Was bedeutet das? Und deswegen kann das auch, also sogar auf einer nicht-spielerischen Ebene passieren, wo wir dann sagen, wir erleben eine Geschichte, wir lesen sie, wir hören die Gedanken ja der Protagonisten dort. Und dann haben wir die Chance, so von Mensch zu Mensch darüber zu reden. Es ist in meinen Augen alles andere als eine Zeitverschwendung, was häufig wirklich zumindest so implizit rüberkommt von vielen, die so dieses Spielen, Fantasy, Science Fiction kritisieren. Ja, man kann sich darin verrennen. Es gibt Leute, die leben dann auch wirklich in einer anderen Welt. Aber das ist bei 95% der Menschen nicht der Fall. Und ich finde das wirklich wichtig, dass auch jene, die da vielleicht ein bisschen skeptisch darüber eingestellt sind, sich ein Stück weit öffnen und überlegen, was das eigentlich für ein tolles Instrument ist.
Ja, also ich sehe das, stimme dir dazu. Es ist auch so, dass die Kinder dann früher oder später, was ja auch richtig ist, ihren eigenen Weg suchen. Also da gab es bei uns auch alles Mögliche. Percy Jackson zum Beispiel, wo dann auch die antiken Mythen plötzlich wieder eine ganz neue Form kriegen. Ich finde es, muss ich sagen, toll, klasse. Ich hätte mir das auch gewünscht. Ich hätte es wahrscheinlich auch geliebt. Natürlich Harry Potter, aber auch zum Beispiel Anime und auch Dinge, die in unserer jungen Erwachsenenzeit, Sarah und ich haben total gerne Age of Empires gespielt. Jetzt plötzlich kommt es mit den Kindern wieder. Und ich empfinde es als ein großes Glück, wenn wir dann plötzlich alle beieinander sitzen und dann drüber reden, wer waren denn die Abbasiden oder was das Königreich von Mali, gab es in Afrika Königreiche? Das kommt ja normalerweise alles so in einem Geschichtsunterricht gar nicht vor. Und ich mich dann riesig freue, weil sozusagen die Begeisterung in dem Fall dann sogar aus dem Spiel für echte Geschichte dann erwächst. Ja, wer einmal natürlich irgendwie, ich weiß nicht, mit den Osmanen oder Heiliges Römisches Reich oder Mali oder Franzosen oder so gespielt hat, nimmt natürlich dann auch ein Interesse mit, mehr über diese Völker zu erfahren und über diese Geschichten zu erfahren. Und deswegen ist mein ganz klares Plädoyer, es ist mediales Training. Es ist, und wir werden es ist nicht ein Ausweichen aus der Realität, das gibt es im Einzelfall auch. Man kann alles zum Exzess machen, ja. Man kann auch nach sportsüchtig werden, ja. Aber es ist sozusagen mentaler, medialer Sport. Und deswegen ist Star Wars meines Erachtens als Mythologie nicht weniger wertvoll wie eben die Ilias. Die war zu ihrer Zeit ganz wichtig. Da geht es ja auch um Fragen, was ist Ehre, was ist Ruhm, wofür lohnt es sich zu sterben. Das sind ja auch teilweise krasse Themen, die dort abgehandelt werden. Aber so glaube ich, dass jede lebendige Kultur immer auch Mythen braucht in ihrer Zeit zu ihren Medien. Und das waren, ob das Cowboy-Geschichten waren, ob das Fantasy-Geschichten waren und so das 20. Jahrhundert mit dieser Explosion an Medien bringt natürlich auch eine Explosion an Mythen hervor. Und ich nehme das auch jetzt wahr, Three-Body-Problem beispielsweise in einem chinesischen Science-Fiction-Film, der jetzt Serie, die jetzt verfilmt wurde, dass da auch ganz tolle neue Sachen entstehen und neue kommen. Aber Star Wars wird für mich in meinem Leben immer was Großes bleiben. Und deswegen habe ich auch damals als Beauftragter am 4. Mai 2020 als allererster Regierungsmensch eine Podcast-Folge aufgenommen und sozusagen offiziell anerkannt den Star Wars Day im Sinne von, es hat mal einer offiziell drüber gesprochen, genauso wie bei Perry Rhodan, weil ich das einfach wichtig finde, dass man diese Dinge auch anerkennt. Perry Rhodan ist die längste Seriengeschichte der Menschheit. Und es ärgert mich enorm, wie arrogant damit umgegangen wird. Spätere Generationen werden darauf zurückgucken und werden darüber Doktorarbeiten schreiben. Das passiert jetzt teilweise auch schon. Aber quasi, dass dieser Habitus, das zu verachten, was erfolgreich ist, finde ich einfach schrecklich. In der Türkei, ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst, mein Falke, ja, Memici, da ist da auch quasi Erzählungen von einem Rebellen, die Volksmärchen sind, aber die unheimlich viel dazu beigetragen haben zu so einem demokratischen Bewusstsein. So
ein bisschen im Robin Hood-Stil.
Genau.
Mit drin, ne?
Genau, und das haben wir mal an der Uni analysiert, da habe ich einen Roman mit meinem Falke vorgestellt und so weiter und aus dem Gelächter ist dann schnell ein Respekt geworden, weil man dann wirklich sieht, okay, da geht's drum, wie verhalten sich Peripherie und Zentrale? Was bedeutet es im Dorf? Lass ich mir alles sagen? Wie bestehe ich auf das eigene? Robin Hood sozusagen auf Türkisch das ist doch toll, das ist doch Freiheit bedeutet doch, dass wir auch eine Freiheit zur Fantasie leben.
Ist auch spannend, dass eigentlich weltweit oder kulturweit sehr ähnliche Geschichten auch erzählt werden. Ne? Denn, und das ist ja dann wieder eine Erkenntnis, die wir diesen Mythen eigentlich auch schuldig sind. Es gibt ja ein paar sehr vereinende Aspekte einer jeden Kultur. Die Ehe ist ein Klassiker. Man hat genauso im Römischen Reich geheiratet, wie im antiken China, wie im noch antikeren Ägypten, wie im modernen Japan. Es waren in der Regel mal zwei Menschen. Löst sich jetzt so ein bisschen, wird relativiert natürlich auch im Rahmen dann der Geschlechterdiskussion, Mann, Mann, Frau, Frau, aber es ändert nichts daran, dass eigentlich immer ein Pärchen ist. Solche Sachen zum Beispiel. Und dann bilden sich Mythen und Geschichten darum, ja. Geschichten darum, was man alles für die Liebe tut, wie man irgendwie Konkurrenten ausbuhlt vielleicht. Oder Geschichten von dem Tyrannen, ne, auch meistens Männer, wie man den besiegt hat, ja, wie daraus Feiertage kommen. Das heißt, oftmals irgendwo auch angelehnt an Wahrheit vielleicht, aber über die Zeit, gerade so bei eher oralen Kulturen, wo das so orale Geschichtserzählung, Weitergabe und so weiter erfolgt, da tendiert es ja dazu, so ein bisschen sich abzuwandeln über die Zeit. Aber das macht es vielleicht noch akuter und vielleicht sogar noch spannender. So, das ist ja so ein klassischer Vorwurf, den wir eigentlich den kodifizierten Religionen gegenüber haben oder haben müssen. Es steht halt Wort für Wort so drin und vielleicht hat sich die Bedeutung über die Zeit geändert, aber beziehungsweise die Worte und die Sätze haben sich vielleicht geändert, aber vielleicht ist die Bedeutung aber wieder gleich geblieben, man weiß es nicht. Das ist ja halt ein bisschen weniger flexibel. Aber, brauchen wir keine Angst haben, wir haben ja auch viele andere Mythen, die wir so erzählen können. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, dass Islam zum Beispiel auch die Hadithe irgendwo eine Rolle dabei spielen können, bestimmte Dinge zu interpretieren. Ich meine, ich finde es cool, den Kompromiss, den man da gefunden hat, dann zu sagen, nee, die sind nicht hundertprozentig erfunden, aber es gibt ein bisschen stärkere, es gibt ein bisschen schwächere Hadithe, ist immer so ein, in meinen Augen eher so ein kleines Zwinkern auch so mit drin, wo man effektiv aber Geschichten erzählt, wie man sich vielleicht als moralisch einwandfreie Person verhält. Und dann haben wir sogar wieder ein bisschen den religiösen Kontext geschaffen, ohne gleich blasphemisch zu werden für die Leute, die auch, sage ich mal, mit noch mehr Herz glauben.
Bei einem stimme ich dir ganz zu, beim anderen würde ich nicht ganz so, genau. Also tatsächlich ist es so, dass Star Wars auf einer Mythentheorie sogar aufgebaut wurde, die von Joseph Campbell, der Monomythos, A Hero with a Thousand Faces. Wir hatten ja die Heldenreise, ja, auch schon in einer Folge bei uns. Also genau die These, dass eigentlich alle Mythen der gleichen menschlichen Psychologie entspringen. Und die Gegenthese lautet, nein, das gibt eine größere kulturelle Variation. Ich lese gerade auch ein Buch über Heldinnenreisen. Also die Frage, ob tatsächlich Helden und Heldinnen genau gleich funktionieren. Jetzt, ich glaube, auf Netflix Damsel, ein ganz interessanter Film, wo eine Prinzessin nicht etwa vor dem Drachen gerettet wird, sondern den Drachen erlegt. Ganz spannend, quasi, wo ich auch Entwicklung sehe. Also ich würde sagen, an der Monomythos-These ist was dran, aber Mythen entwickeln sich auch. Ich glaube, dass wir sehen eben auch immer eine Interaktion zwischen Psychologie und Medien. Also der Mensch sozusagen, es ist einfach anders ein Buch zu lesen, als eine Geschichte zu hören und das nochmal anders einen Film zu sehen oder einen Podcast oder ein Radio zu hören. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir tatsächlich sozusagen Hardwire immer nur eine Form haben, sondern da sind schon Veränderungen drin. Die sind aber auch nicht beliebig. Und deswegen sehe ich das sozusagen als ein ganz spannendes Forschungsfeld. Was das Thema Liebe angeht, da ist es tatsächlich so, ja, Sachen in Heiraten, Ehen gab es in den Kulturen immer wieder, aber die Unterschiede sind enorm. Mhm. Also erstmal, Monogamie ist überhaupt nicht Standard, das hast du auch im Islam oder auch dann auch die Frage, was darf der Mann? Was darf die Frau? Also zum Beispiel darf der Mann fremdgehen oder darf er Sklavinnen haben neben den Ehefrauen oder der Ehefrau? Wie ist das mit der Frau? Fans würden zum Beispiel vielleicht mal gucken, die Leviratsehe in der Bibel, wo also wenn der Mann gestorben ist und der Bruder des Mannes weigert sich, die Frau zu heiraten, darf sie ihm mit einem Schuh ins Gesicht schlagen, ihn quasi beschämen vor allen, weil er seine Pflicht als Bruder nicht erfüllt.
Merkwürdig spezifisch, aber okay.
Genau, also du siehst, das sind natürlich auch ganz andere, da hat man noch keinen Sozialstaat, ja, da hat das sozusagen noch eine ganz andere Funktion, das Eherecht als bei uns. Und dass die romantische Liebe, das Zweierpaar, das ist dann tatsächlich etwas sehr Christliches und sehr Spätes, dass man überhaupt sagt, man heiratet aus Liebe. Genau, das, also der Valentin ist dafür hingerichtet worden, deswegen Valentinstag, weil er quasi die Liebesehe höher gesetzt hat als das staatliche römische Gesetz, wo man gesagt hat, nee, es wird nicht geheiratet, solange der Mann Soldat ist, weil dann konzentriert er sich nicht mehr. Und da hast du also sogar einen Märtyrer der Liebe. Und heute, wenn du an Bollywood denkst zum Beispiel, also indische Filme, ja, riesengroß, wo dann auch immer wieder plötzlich getanzt wird auf den Alpen und in Europa, da finden also auch so Aneignungsprozesse statt oder auch Ramadan-Kalender mit Weihnachts-Adventskalendern. Ja,
das habe ich dieses Jahr gesehen.
Wahnsinn. Genau. Also das heißt sozusagen, ich stimme zu, dass es immer Konvergenzen gibt, dass sich die Dinge annähern aus psychologischen und medialen Gründen. Aber sie sind auch immer in Bewegung und sie sind auch immer vielfältig. Was wir heute unter Ehe verstehen, ist was grundlegend anderes, wie man im 17. Jahrhundert in Europa, aber auch zum Beispiel in China oder in Südamerika unter Ehe verstanden hat. Deswegen quasi bei Mythos würde ich eben auch sagen, wir erkennen immer Gemeinsamkeiten, wir erkennen aber auch immer Unterschiede. Und die Monomythos-These ist toll, aber sicher noch nicht das Ende der Geschichte. Ich bin wahnsinnig gespannt, ob mich die Heldinnenreise überzeugt.
Absolut. Also nicht, dass der Eindruck entsteht, die Ehe damals war dieselbe wie heute. Das ist wirklich ein recht neues Konzept überhaupt aus Liebe zu heiraten, glaube ich. Waren ja meistens eher strategische.
Genau.
Man durfte ja auch nicht nach oben oder nach unten
heiraten. Da wärst du als Betriebswirt eher zuständig gewesen.
Ja, das ist auch nicht schlecht.
Das ist auch noch bei in Silmingen, wo ich aufgewachsen bin, da hieß es noch, da guckst du halt, wie die Äcker beieinander liegen. Ja, also da hat man strategisch geheiratet, damit nachher die Ackerfluren zueinander gepasst haben. Ja,
ja, natürlich.
Die Liebesehe musste man sich leisten können.
Ist auch ein spannender Punkt, denn der Adel konnte das überraschenderweise ja auch nicht. Die
genau.
mussten ja auch heiraten aus strategischen Gründen, ja, die Baronien, Grafschaften, was auch immer um die Ecke ist. Was vielleicht auch der Grund ist, warum sozusagen die alle Habsburger im Grunde, also deren Familienbaum war ja eher ein Kranz gewesen, was natürlich irgendwann dafür gesorgt hat, dass die fast ausgestorben sind. Aber na klar, also der Eindruck darf natürlich irgendwo auch niemals entstehen, dass es ähnlich war. Das Konzept der Ehe zumindest, ja, aber diese Hochzeit im Sinne einer Romantik, ja klar, die ist natürlich irgendwo neu. Das mit Bollywood fand ich auch interessantes Beispiel, das reingeschmissen hast, auch gerade so über die Alpen und Europa. Wie würde denn der Schwabe reagieren, wenn jetzt so eine Meute von Tänzerinnen und Tänzern jetzt hier so irgendwo auf dem Park anfangen wird, über ihr Liebeslied zu singen und tanzen.
Genau. Ja, das sind auch so Aneignungen und so. Das weißt du ja besser als ich. In Japan wird Weihnachten gefeiert, aber es hat nicht arg viel mit dem religiösen Weihnachtsfest der Christen zu tun.
Weißt du, was das typische Abendmahl zu Weihnachten ist in Japan?
Erzähl.
KFC. Also, okay. Die haben es geschafft. Vom Marketing-Aspekt her ist es wirklich genial. Bei denen ist es wirklich so, in Japan, da gibt es nicht irgendwie eine Weihnachtsgans oder man setzt sich nicht unter einen Weihnachtsbaum. Den gibt es so eigentlich auch nicht wirklich. Da gibt es nicht großartig Kennze. Nee, die Tradition, die Weihnachtstradition bei den nicht mal ganz eine Million wirklich Christen, die es in dem Land gibt, ist es, KFC-Eimer zu kaufen. Das ist das Weihnachtsessen und so wird dann auch das Marketing ausgebaut dort. Ja,
da ja genau.
Weihnachtsmenüs
beim Kentucky KFC. Fried Chicken mit einem Amerikaner drauf und das ist dann genau. Sozusagen Weihnachten genug. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das ist ja gar nicht richtig, aber ich weiß auch nicht, ob wir uns wünschen sollten, dass wir eine einheitliche Kultur haben ohne Unterschiede, sondern sozusagen dieses Miteinander, ja, wir übernehmen Dinge, wir grenzen uns aber auch immer wieder voneinander ab. Ich meine, das passiert ja zwischen Badenern und Württembergern auch. Ja, oder zwischen Betriebswirten und Religionswissenschaftlerinnen. Also deswegen glaube ich, ist das ja auch wieder Gemeinsamkeit und Vielfalt quasi da auch ein ewiges Spiel.
Ey, du kannst es gar nicht anders machen, weißt du, wenn du dir auch als Weltreligion meinetwegen den Anspruch nimmst, wirklich eine Weltreligion für alles und jeden zu sein. Erstmal die erste Frage, okay, was ist mit dem Weltraum? Wohin muss ich beten in der Richtung? Da haben sich auch Gelehrte mit beschäftigt tatsächlich. Ja, dann einfach Richtung Erde. Okay, passt, haben wir erledigt. Wie sieht es aus mit, wenn wir in der Nähe der Pole sind, mit dem Fasten? Wenn ich irgendwie ein halbes Jahr Sonne habe oder so hat, ist schon ein bisschen Hardcore-Diät, würde ich vermuten. Okay, haben sich auch Gelehrte mit befasst. Ausnahmesituation, passt. Wenn ich irgendwo in Sibirien unterwegs bin, ja, ob Reisen und sonst was, ich muss mich anpassen können. Als gläubiger Mensch natürlich, aber natürlich auch als Religion soweit. Das ist ja was so ein bisschen schade ist. Ich glaube, der Religion selbst stehen meistens eben die Menschen im Weg, weil sie vielleicht auch meinetwegen diesen einen Mythos gelernt haben, der wahr oder nicht wahr sein kann. Ich kann das wie kein anderer Mensch genauso nicht bewerten oder beurteilen in irgendeiner Form. Das Einzige, was ich halt sagen kann, ist, wir brauchen diese Flexibilität, ohne natürlich sich dieses Selbstgefällige, du hast es ja auch mal so genannt, fand ich sehr passend, rauszureißen, wo wir sagen, ich stehe da drüber, diese Religion, Glaube, das ist nichts, das ist für Schafe so. Das ist zu einfach. Ich glaube schon, dass das viel Sinn, natürlich auch Unsinn in dem Kram drin liegt, ähnlich wie es auch bei Mythen vielleicht der Fall ist. Aber wir müssen in der Lage sein, darüber ernsthaft reflektieren zu können. Denn wie alles, was von aus deinem Mund eigentlich kommt, muss es irgendwo begründbar, belegbar sein. Das Schlimmste, was mir jemand antun kann, also zumindest im Rahmen von Gesprächen, ist es einfach mit Dogmen zu argumentieren, zu sagen, ist so, hat Gott gesagt, friss oder stirb. Sorry, kann ich nicht viel mit anfangen.
Ganz genau. Und da sind wir eigentlich, ich wollte ja noch eine Sturmtrupper-Theorie vorstellen, die mich sehr fasziniert, die ich auch für politikwissenschaftlich relevant halte. Aber davor eben noch einschieben, dass ich dir zustimme, es kommt auch nicht unbedingt nur darauf an, ob man etwas glaubt oder nicht. Es sollte auch ein Nicht-Muslim mindestens eine grobe Orientierung haben vom Islam, oder eine Nicht-Buddhistin sollte vielleicht wissen, wer der Gautama Buddha war. Und jetzt zum Beispiel ein aktuelles Beispiel in dieser Woche, dass die Frau Green, eine glühende Trump-Anhängerin im Repräsentantenhaus, gepostet hat, sie könne der IRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus nicht zustimmen, weil dann dürfe sie ja nicht mehr sagen, dass Jesus an Herodes ausgeliefert und von den Juden gekreuzigt wurde. Und das ist zum Beispiel jetzt ein schönes Beispiel, wo auch ganz egal, ob jemand christlich ist oder nicht, sie hat insofern recht, dass sie es tatsächlich nicht sagen sollte, weil es nämlich schlicht und ergreifend falsch ist. Jesus wurde ausgeliefert an Pontius Pilatus und die Kreuzigung war eine römische Todesstrafe. Die Römer haben massenhaft Leute gekreuzigt. Spartacus, Sklavenaufstand, Gladiatoren, Menschen wurden gekreuzigt von den Römern. Das ist keine jüdische Strafe. Das heißt sozusagen, indem sie da behauptet, sie würde da quasi unterdrückt, die Wahrheit auszusprechen, verkündet sie einfach eine Lüge. Und zwar eine Lüge, die quasi die Kreuzigung am Juden Jesus den Juden anlastet. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich sage, das ist mir völlig egal, ob da jemand jetzt persönlich den Mythos teilt oder nicht. Aber man sollte wissen, dass hier manipuliert und gelogen wird. Und ich bin gespannt, ob sie sich dafür entschuldigt. Ich glaube das aber nach den bisherigen Erfahrungen nicht, sondern sozusagen man bleibt dann bei seiner alternativen Realität und dann wird es eben enorm gefährlich. Also Mythenkompetenz ist ein Teil von Weltkompetenz. Und ob jemand das glaubt oder nicht, da würde ich immer sagen, ja, niemand muss an Zeus glauben und an Pallas Athene und an Hades, aber man sollte trotzdem wissen, dass das nicht nur Marvel-Spielfiguren sind, sondern dass das aus einer bedeutenden, in dem Fall griechisch-japhetitischen Tradition wichtige sind. Und dass zum Beispiel auch Europa, also der Name Europa, aus der gleichen Tradition eben stammt. Also so ein gewisses Grundlagenwissen in Mythen sollte eigentlich jeder aufgeklärte Mensch besitzen.
Mediterran, Mittelerde, ja. Weil wir auch davon ausgingen, dass das halt die ganze Welt schon ist, die wir dort gesehen haben, die Römer quasi besessen haben. Daneben und daraus gibt's nichts, ja. Wir müssen ja, deswegen, um da quasi auch den Kreis nochmal hinzukriegen, Mythen geben uns ja wirklich die Möglichkeit, also sowohl positive als auch negative, natürlich unsere Gedanken und Geschichten zu äußern. Und wir leben ja in einer Zeit, das ist furchtbar paradox eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, in der ja mittlerweile Politikerinnen und Politiker wahnsinnig viele Behauptungen aufstellen können, die komplett, vollständig unbelegt sind. Häufig eher auf Gefühlen der Menschen basieren, die ihre eigene Geschichte erzählen, ihren eigenen Mythos vielleicht schaffen, wie zum Beispiel das, was du gerade erzählt hast. Dinge, die irgendwie wahr klingen oder wahr sein könnten. Und das ist für viele genug, vermutlich, weil wir auch gleichzeitig in einer Welt leben, wo wahnsinnig viele Informationen verfügbar sind. Und aus dem Marketing kann ich natürlich erzählen, wieder mal so die Prof-Schiene daraus, dass wir als Menschen heutzutage wahnsinnig überfordert sind mit zu vielen Informationen. Der Wettbewerb findet über Aufmerksamkeit statt. Das heißt, es geht nicht mehr zwangsläufig um Produktqualität, die bessere Qualität, günstigere Produkt, was auch immer, sondern um das Aufmerksamkeitsschnappen. Wir sprechen ja in dem Zuge auch von dem sogenannten Involvement, vor allem dem kognitiven Involvement, also wie sehr man sich mit etwas beschäftigt. Je wertvoller etwas ist, je mehr ich investieren muss und so weiter, desto mehr bin ich bereit, auch mein Gehirn einzusetzen. Wenn ich irgendwo ein Glas Marmelade kaufen will, mache ich das nicht. Wenn ich dann Überangebot habe, laufe ich weiter. Das ist mir zu viel. Wenn ich eine Auswahl von 3, 4 davon habe, bleibe ich tendenziell eher stehen. Das ist mir dann nicht zu viel. So, und jetzt haben wir das Problem. Wir haben so viele berühmte, semi-berühmte CD-Promis, die so wahnsinnig viel auch wirklich Müll von sich geben. Auch abscheuliche Dinge dann sagen. Und was passiert? Gar nichts bis absolut nichts. Höchstens, dass halt viele, die sich ohnehin davon irgendwie bestätigt fühlen, von dem Weltbild, auf den Zug aufspringen. Denn das Einzige, was sie machen könnten, wäre, ich prüfe diese Aussagen. Aber warum soll ich gegen mich selbst arbeiten? Warum soll ich mir sozusagen meine Argumentationsbasis wegnehmen? Wenn der es oder dies gesagt hat, dann reicht das doch auch schon. Dann genügt es. Und wir haben ja auch mal über Trump in dem Zuge gesprochen. Wir sind auch durchaus bereit, selbst wenn wir schlau genug sind, um die Wahrheit zu kennen, dann bilden wir uns Ausreden für diese Person. Dann sagen wir, ja, der hat's ja nicht so gemeint. Oder das ist nur Boys Room oder Locker Talk. Ne? So grab her by the und so weiter und so fort. Machen halt Männer unter sich. Nee, nicht wirklich. Klar, einige machen es sicherlich. Aber manche, dann meinetwegen auch Männer, dürfen das so der Position nicht tun. Also es ist einfach paradox, wo wir gerade leben. Ja, das ist so vielleicht meine Schlüsselaussage.
Ja, wir nennen das Tyrannophilie. Nice. Also das heißt sozusagen, wenn sich Menschen bedrängt fühlen, wenn sie das Gefühl haben, die Welt ist verschwörerisch, ist gegen sie, dann sehnen sie sich nach starken Führungsfiguren. Das waren früher praktisch ausschließlich Männer. Inzwischen gibt's das auch mit Bezug auf Frauen. Also man sieht, dass es da sogar auch eine Bewegung gibt. Aber quasi diese Überforderungsgefühle können von Populisten gezielt geschürt und ausgebaut werden, um zu sagen, ja, die Welt ist so feindlich, dass ich euer einziger Erlöser bin oder eure einzige Erlöserin. Deswegen müsst ihr mir unbedingt glauben. Und das ist genau das, Trump, der schon früh gesagt hat, er könnte auf der Fifth Avenue, er könnte mitten in der Stadt jemanden erschießen und seine Anhänger würden ihm trotzdem weiter nachlaufen. Sie haben schon so viel in ihn investiert, das zuzugeben, ja, dass er zum Beispiel die Wahl wirklich verloren hat, zu teuer wird. Und damit droht er dann sogar und sagt, wenn ich nochmal verliere, dann wird's Gewalt geben. Und diese Tyrannophilie, und das hast du im Star-Wars-Mythos auch drin. Also der Kanzler Palpatine inszeniert gewissermaßen die Krise der Republik und bringt sich dann als einziger Retter in Position und wird dann zum Imperator. Also das ist psychologisch, politikpsychologisch, durchaus klug und zutreffend gemacht. Also es wird ein Konflikt inszeniert, Handelsföderation, Separatisten, und dann kommt es eben zu dem Mythos, und das wäre meine Bitte an alle, die quasi zuhören, auch diejenigen, die sich für Star Wars überhaupt nicht interessieren. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Message, die wir da nämlich drin haben, die Sturmtruppentheorie. Nämlich Palpatine, als er noch Kanzler ist, baut er eine Klonarmee. Also er tut quasi nicht die Leute einziehen, sondern mit Hilfe von einem anderen Volk baut er eine oder züchtet er eine Klonarmee, aufgebaut auf Boba Fett, also auf einem sehr fähigen Kämpfer. Und die sind dann auch sehr, sehr gut und die kämpfen dann auch auf Seiten der Republik und der Jedi.
Gegen die Separatisten.
Gegen die Separatisten und gegen die Droidenarmeen, also gegen Roboter. Ja. Und das Verrückte ist, und das ist eine Riesendiskussion geworden, und natürlich weiß keiner, ob das vorher so geplant war oder ob man das dann nachträglich sozusagen so nach und nach gemacht hat. Wahrscheinlich wie immer ist so eine Mischung aus gewesen. In dem Moment, wo dann aber Palpatine zum Imperator wird, als er also nicht mehr so tut, als wäre er ein demokratischer Kanzler, sondern sich quasi zum Führer, zum absoluten Diktator erhebt, da plötzlich schafft er die Klonarmee ab und führt stattdessen die Sturmtruppen ein, eine neue Truppengattung. Und meine These, meine Behauptung ist, wenn wir verstehen, warum, dann können wir daraus sehr viel für die heutige Politik lernen.
Übrigens ist es wieder im Grunde das passiert, was wir bei D&D dann bemerkt haben. Sobald es offensichtlich ist, dass er böse ist, ist er hässlich geworden. Ja, genau. Ne? Der wurde dann ein bisschen gegrillt.
Richtig, richtig.
Indem er sich selbst gewissermaßen gesäppt hat durch Mace Windu und so weiter und so fort. Aber da haben wir auch wieder diese typische Mythos-Erzählung. Bis dahin war er in dem Sinne hübscher, älterer Kerl, so kann man ja sagen. Und dann in dem Moment, wo es dann ganz offensichtlich war, dass er der Böse, der Imperator, der Führer gewissermaßen ist, ist er sozusagen auf hässlich gebraten worden.
Genau. Ne? In der deutschen Sprache haben wir das ja sogar drin, Hass macht hässlich. Ja, ne? Also stimmt. Da hast du sozusagen die, und das ist natürlich eine grobe Vereinfachung, weil es können natürlich auch unglaublich attraktive Menschen sehr hasserfüllt sein. Das ist sogar eine neue Bewegung, die ich durchaus auch sehe, jetzt eine News-Mitarbeiterin, eine blonde Niederländerin, die dann eine hasserfüllte Rede gegen die Europäische Union hält, Turm von Babel, die Leute aufruft, die Rüstung Gottes anzuziehen, davon von den Söhnen und Töchtern der besten Nationen der Welt spricht und so weiter. Da hast du schon so eine Bewegung. Also auch das wird von der neuen Generation von Populisten ganz gezielt. Du suchst diverse Leute, du suchst attraktive, gewinnende Leute. Wir hatten es von Hoss und Hopf, ja, wo man jetzt so, zumindest bei Hoss sagen kann, das ist, da ist auch Sympathie im Spiel dabei. Und gerade die sollen dich dann auch abholen und fangen.
Wir haben viele Paradoxen eigentlich aktuell rumlaufen. Wir haben ja auch mal über eine Alice Weidel gesprochen, wo man jetzt auf Anhieb, wenn man seinem eigenen Klischee nicht gerecht wird, denken würde, sowas kann eigentlich nichts Rechtes werden. Ja, eine Frau, die mit einer anderen Frau zusammen ist, die sogar eine gewissermaßen ausländische Frau, eine Parteidoppelspitze, was wir typischerweise auch eher bei linken Parteien haben, ja, oder anderweitig auch gut aussehende Menschen, die sympathisch rüberkommen, die Anzugträger sind, die aber sich durch starkes rechtes Gedankengut äußern, ja, die dieses einfache Weltbild ist ja im Grunde kaputt. Für uns war ja eigentlich so längste Zeit der Feind immer mit Springerstiefeln und Glatze soweit gewesen. Das ist super, das kann man relativ leicht identifizieren. Aber heute ist das schwierig, weil wie du schon sagst, ne, und auch die Statistiken zeigen, immer mehr jüngere Menschen gehen auch in dieses Gebiet. Ich habe schon mal vor ein paar Folgen erwähnt, so ab und zu, ne, deutlich mal so etwas die historische Verantwortung der Studis mit an, dass ich sage, dass all die guten Revolutionen meistens von Studiseite kamen. Ja, so sich für das Gerechte einzusetzen. Heute haben wir eher eine Mischung entweder aus Selbstgerechtem, was auch sozusagen die Perversion dessen ist, was mal der ursprüngliche Gedanke von Social Justice war, oder eben auf der anderen Seite die komplett gegenteilige Reaktion dazu, also ein Ruck nach rechts. Und das, was an Mitte übrig geblieben ist, ist nur noch aus Versehen irgendwie ein bisschen Mitte, was so aus einem großen Desinteresse, Resignation häufig so resultiert. Ja. Was wir, glaube ich, schaffen müssen, ist möglicherweise ja irgendwie wieder diesen Diskurs mal so reinzubringen. Ich kritisiere das natürlich auch etwas an unserer heutigen Hochschulstruktur. Es ging schon meiner Zeit los, wo wir immer weniger Zeit hatten, so für anderen Kram, als es im traditionellen Studium der Fall war. Jetzt vor allem in einem dualen Studium, wo man das bisschen Freizeit auch noch mit Geld besorgen beschäftigt ist. Ja, das gab es ja so vorher auch nicht. Ich weiß nicht, ich würde mir aber vorstellen können, wenn ich so das in meine Hobbys einbaue, sowas wie zum Beispiel interessante Geschichten zu lesen oder anzuschauen oder sowas. Weißt du, mein ganzer Geschichtsnerdtum, der ist damals auch über Videospiele eigentlich entstanden. Ich habe wahnsinnig viele dieser geschichtsträchtigen Spiele gespielt. Mein Englisch ist maßgeblich geprägt durch Videospiele. Zu meiner Zeit gab es nicht für alles eine deutsche Übersetzung oder sowas. Da warst du dann gezwungen, erstens zu lesen, ganz böse, zweitens dann auch noch auf einer Sprache, die du nicht wirklich beherrschst. Ja, das kam vielleicht knapp nach Grundschule. Meine Fresse, was heißt denn das und das wieder? Da hast du halt deinen Duden vielleicht dabei gehabt, wenn es dich wirklich interessiert hat. Aber das war halt der Weg, wie Geschichte, wie Mythen uns eigentlich was beigebracht haben, uns Kinder der 80er und 90er.
Ja, und ich meine, wegen der Zeit, wir müssen wir langsam zum Ende kommen, deswegen tue ich jetzt mal so, als hättest du mich nach der Sturmtruppentheorie gefragt, weil das sozusagen.
Ich habe es am Anfang angedeutet, genau. Du erzählst uns nachher vielleicht noch was.
Ja, und es baut tatsächlich auf dem, was du gerade gesagt hast, nämlich sehr gut auf, weil es ist tatsächlich so, in der menschlichen Geschichte haben wir immer wieder die Situation, dass junge Generationen das Bestehende in Frage stellen. Ja, also das heißt sozusagen, da ist immer ein kritisches Potenzial. So, jetzt hast du im Fall quasi da von Star Wars genau die Situation, solange es eine Republik war, hätte eine Einführung von Wehrpflicht, wäre auf Widerstand gestoßen. Ja, die Leute auf den verschiedenen Planeten, die Menschen auf den verschiedenen Planeten hätten sich dagegen sicherlich gewehrt und das Imperium, das Geplante, der war rassistisch, der wollte auch keine anderen Völker dabei haben. Ja, deswegen sind die Anführer auch da, die Offiziere und so weiter sind schon überwiegend Menschen, als dann das Imperium übernimmt. Jetzt hat er aber das Problem, jetzt hat er ein Imperium und überall auf diesem Planeten wären quasi junge Generationen herangewachsen und hätten früher oder später das Imperium in Frage gestellt. Und deswegen macht es dann absolut Sinn zu sagen, ich brauche keine Klone mehr, sondern ich ziehe jetzt die kritische Masse junger Männer vor allem ziehe ich jetzt in die Armee. Und damit stabilisiere ich die Herrschaft. Und das ist genau das, was wir heute bei den fossilen Regimen Putin beispielsweise, Iran, Katar, Hamas, Houthi im Jemen und so weiter. Leute, das ist genau das, was wir sehen. Die fossil finanzierten Regime, die schrumpfende junge Generation haben, wo die Geburtenraten auch zurückgehen, die können sich jetzt praktisch ewig an der Macht halten, indem sie einfach die jungen Leute quasi in die Armeen kaufen. Anstatt, dass die dann demonstrieren im Iran oder in Moskau oder in Gaza und sagen, wir wollen jetzt aber Demokratie, wir wollen uns weiterentwickeln, bietest du ihnen quasi Geld an und nicht nur ihnen, sondern auch den Familien. Wenn dein Sohn stirbt, ja, dann bekommt die Familie, so wie ist es in Russland, 50.000 Euro umgerechnet. Und wir bezahlen das. Das heißt, mit dieser Sturmtruppenmethode gewissermaßen können sich diese fossilen Altherrenregime sehr gut an der Macht halten. Und deswegen halte ich das für relevant. Ich weiß, es ist ein Mythos, natürlich, Star Wars, aber meine Bitte ist, sich damit mal gedanklich auseinanderzusetzen. Damit wird nämlich klar, dass wir gegen solche fossilen Regime nicht nur militärisch gewinnen können. Putin kann es egal sein, wie viele russische Männer und zunehmend auch Frauen er gegen die Ukrainer in den Tod schickt, weil wir finanzieren ihm seine neuen Armeen und seine neuen Waffen. Und umso mehr junge, kritische Leute er los wird, ja, in die Armee presst und meinetwegen auch sterben lässt, umso stärker ist seine Herrschaft. Umgekehrt, die Ukraine als Demokratie hat die Schwierigkeit, dass sie die Leute gewinnen muss für den Dienst. Und zwar entweder, dass sie ihn verlängern oder dass sie neu eintreten. Das wird immer schwerer. Natürlich. Genauso Israel-Gaza. Ja, ich werde nicht nur von Islamisten, sondern auch von israelischen Rechtsextremisten angegriffen, weil ich sehr früh gesagt habe, auch zum Beispiel in Biberach, das steht auch in der Zeitung, aber auch im Vortrag von mir in Nahost Neudenken, du kannst das nicht nur militärisch gewinnen. Natürlich kann Israel ganz Gaza einnehmen und könnte jetzt auch Rafah zum Beispiel angreifen. Aber die Hamas-Führung sitzt in Katar. Das Geld ist fossil. Im Zweifelsfall quasi hilft denen das sogar, wenn umso mehr Leute sterben, umso mehr können sie neue Rekruten anwerben und können die wieder ausrüsten. Das heißt, ich bin dir natürlich in keiner Weise dafür, gegenüber Putin, gegenüber der Hamas oder gegenüber dem Iran nachzugeben, sondern ich plädiere dafür, dass wir als Demokratien endlich auch schlau werden und kapieren, dass du quasi gegen eine fossil finanzierte Sturmtruppenmethode keine Chance hast. Das Regime im Iran ist froh, wenn junge Leute gehen oder wenn junge Leute in die Armee gepresst werden. Und der Putin ist froh, wenn junge Russen fliehen oder wenn junge Russen in die Armee gepresst werden, weil sie so auf die Art und Weise ihre Herrschaft verlängern können. Und solange wir das also finanzieren, werden wir das Ding nicht gewinnen. Und das ist quasi, was ich loswerden wollte. Es gibt tolle Videos dazu, Klontruppen, Sturmtruppen, schaut euch das mal, spielt damit, nutzt das, auch wenn ihr sonst gar nichts von Star Wars haltet. Halte ich das für einen ganz wichtigen Schlüssel, um zu verstehen, warum wir gegen fossile Altherrenregime nicht alleine militärisch gewinnen. Es ist falsch anzunehmen, so wie wenig wie die Rebellion nur militärisch hätte das Imperium stürzen können, so wenig können wir das, sondern da hat der Mythos tatsächlich einen Zusammenhang entdeckt.
Ja. Pro Mythos ist auch nämlich das Problem, wir müssen uns ja auch fragen, was kommt irgendwann danach? Meinetwegen, wenn die Rohstoffe alle sind oder wenn irgendein Krieg vorbei ist. Die allermeisten Regime denken immer daran, den Krieg zu gewinnen. Und das ist logisch, sinnvoll. Ich muss auch erstmal einen Krieg gewinnen. Aber da hört es bei den meisten auf. Wenn du den Zweiten Weltkrieg meinetwegen anschaust, dann haben meinetwegen die USA und die Alliierten den Krieg gewonnen. Und die USA haben auch den Frieden gewonnen. Russland hat nicht den Frieden gewonnen. Und das ist das Problem, was sich daraus ergeben hat, nämlich, dass wir, jetzt stehen wir da. Was machen wir jetzt damit? Wie schaffen wir es meinetwegen, das Volk glücklich zu halten und sonst was zu reißen? Wir sehen das auch bei vielen Sachen wie zum Beispiel Star Trek und Star Wars. Die neueren Filme und Serien haben ja, mittlerweile sind im Szenario angekommen, das böse Imperium ist ja jetzt kaputt, die neue Republik ist da. Bisschen langweiliger Name, aber ich glaube, so versteht dann zumindest jeder, in welcher Zeit wir uns bewegen. Ist ja auch fair. So, und da geht es in dem Mythos im Grunde wirklich darum, yes, wir haben den Krieg gewonnen, aber wie gewinnen wir den Frieden? Mhm. Was machen wir jetzt da? Es gibt noch irgendwo so ein paar Ausbrecher, imperiale Inseln und so weiter, Leute, die in diesen Semi-Nazi-Outfits rumrennen, ne? So die Moffs, wie das so schön heißt, der militärische Rang. Und ich glaube, wir schulden es auch ein Stück weit solchen Mythen wieder, womit sich dann auch der Kreis vielleicht auch mitschließt, unsere Gedankenspiele für die reale Welt mit anzulegen. Zumindest um ein gewisses Interesse zu schaffen für all den Mist, der auch zurzeit gerade passiert.
Genau, das wunderbare Schlusswort. Ich meine, diese wunderbare Tasse, die habe ich ja euch zu verdanken. Also die habe ich mal von euch bekommen. Und ihr seht hier Sturmtruppen der ersten Ordnung. Hier mit Kylo Ren kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber es ist tatsächlich auch so eine Radikalisierung. Die Originalsturmtruppen nach den Klontruppen, das waren quasi junge Männer, die eingezogen wurden. Und da sind es dann schon Kinder, die quasi von klein auf zu Soldaten erzogen werden. Also sogar die Star Wars Saga nimmt so eine Radikalisierungsgeschichte auf. Und die Geschichte der Sith, der Dualismus, ließe sich mit dem Blumenberg-Diktum Enge der Zeit ist die Wurzel des Bösen ganz super erklären. Also der dann versucht, unsterblich zu werden, der Imperator und so. Also es gibt da viel zu entdecken und ich hoffe, das ist quasi deutlich geworden. Mythen sind nicht einfach Quatsch, sondern Mythen sind eine mentale, mediale Übung, die man sogar gemeinsam genießen kann. Und ich hoffe, es hatten alle ein bisschen Spaß oder auch diejenigen, die vielleicht diese ganzen Sachen komisch finden, haben vielleicht ein bisschen Nerdland-Luft schnuppern können. Als nächstes nehmen wir uns jetzt das Thema Quellcode dann vor und ich bin gespannt, wie es danach weitergeht und werde aber dann für heute auch natürlich schließen. Möge die Macht mit dir sein, Herr Professor.
Und mögest du in Frieden und lange leben.
Blume und Inge. Zwei Stimmen, vier Kulturen.